Ich predige über Matthäus Kapitel 4, Vers 1 bis 11. Matthäus 4, Vers 1 bis 11. Dann wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, um vom Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn nachher. Da trat der Versucher zu ihm und sagte: Bist du Gottes Sohn? So gebiete, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, nicht vom Brot allein wird der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Darauf nimmt ihn der Teufel mit in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und sagt zu ihm: Bist du Gottes Sohn? So stürze dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinethalben Befehl geben, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stoßest. Jesus sprach zu ihm: Hinwiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sagt zu ihm: Dies alles will ich dir geben, wenn du dich niederwirfst und mich anbetest. Da sagt Jesus zu ihm: Hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Da verlässt ihn der Teufel und siehe, Engel traten herzu und dienten ihm. In dieser Geschichte geht es um eine Prüfung. Ich könnte mir vorstellen, dass heute Morgen einige Leute hier unter uns sind, die in beruflichen oder schulischen oder Führerscheinprüfungen drinstehen. Eigentlich ist eine Prüfung nichts Schlechtes. Jeder würde sich zwar freuen, wenn er sie nicht machen müsste, aber sie ist nicht schlecht, weil sie ihn qualifiziert, weiterzukommen. Wenn ich zum Beispiel einen Führerschein gemacht habe, darf ich juristisch gesehen ein Kraftfahrzeug auf öffentlichen Straßen und Wegen führen. Wenn ich diese Prüfung nicht gemacht habe, werde ich keinen Zugang zu diesem Kraftfahrzeug bekommen, sondern muss immer einen anderen bitten, mich zu chauffieren. Wenn jemand Angst vor Prüfungen hat, kommt er nicht weiter, wenn er zu diesen Prüfungen ausweicht. Es gibt manche Leute, die haben monatelang Prüfungen, je nachdem, was sie für eine Ausbildung haben. Manche wachen schon morgens auf mit dem ersten Gedanken an diesen Prüfungsstoff. Manche bekommen Schlafstörungen, aber sie kämpfen sich eisern durch, weil sie wissen, es ist für mich ganz wichtig. Wenn Gott seine Leute einsetzen will, prüft er sie auch. Er erprobt sie. Hier heißt es, da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, um vom Teufel versucht zu werden. Das heißt, der Plan Gottes mit seinem Sohn war hier, dass er versucht würde. Er wurde nämlich vom Heiligen Geist in die Wüste geführt. Er war auf dem richtigen Weg und auf diesem richtigen Weg wartete eine Versuchung auf ihn, eine Prüfung. Gerade vorher hatte Jesus einen Höhepunkt erlebt. Er war nämlich getauft worden und da hatte sich der Himmel geöffnet und eine Stimme sagte: Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Es wäre so, wie wenn unter uns ein Christ so richtig Freude hat an Gott. Sagt, oh, wenn mein geistliches Leben immer so mit Freude erfüllt ist, dann soll das jeden Tag so bleiben. Und ich werde geistlich Bäume ausreißen. Das sind meistens die Punkte, wo man dann auf der Hut sein muss, weil diese Freudenzustände nie verdauernd sind, sondern immer nur ein Höhepunkt dazwischen. In der Wüste war Jesus, um mit seinem Vater 40 Tage lang ganz ungestört und alleine reden zu können. Er hat nichts gegessen in dieser Zeit und deshalb hungerte ihn am Ende dieser 40 Tage. Und der Teufel kam zu ihm und hat ihm einen Vorschlag gemacht, wie sein Problem zu lösen wäre. Er sagte: Bist du Gottes Sohn, dann kannst du doch spielend aus diesen Steinen, die hier überall rumliegen, Brot machen. Diese Formulierung, bist du Gottes Sohn, begleitet Jesus bis ans Kreuz. Auch als er am Kreuz hing, sagte noch sein Nachbar: Bist du Gottes Sohn, dann rette doch dich selbst und uns. Dann ist es doch eine Kleinigkeit für dich, die Nägel herauszuziehen aus dem Holz und da unten diese paar Soldaten umzulegen und dann werden wir endlich wieder frei sein. Manche von uns kennt diese Formulierung auch. Bist du Christ? Dann müsstest du jetzt für mich noch eine Viertelstunde länger arbeiten, damit ich meinen Zug erwische. Bist du Christ, dann könntest du jetzt für mich mal oder für unseren Verein 50 Mark spenden. Bist du Christ und dann kommt irgendeine Verpflichtung, die man eingehen soll, weil man ja Christ ist. Jesus wird hier versucht, seine übernatürliche Kraft einzusetzen zu seinem eigenen Vorteil. Aber Jesus hatte seine übernatürliche Kraft zum Segen der Menschen und nicht zu seinem eigenen Vorteil von Gott erhalten. Das ist auch für uns ein Hauptversuchungspunkt, dass wir gerade unsere Stärken missbrauchen können. Nicht die Punkte, wo wir sowieso schwach sind, die kennen wir meistens, sondern dass wir die Stärken, wo wir etwas Herausragendes haben, gerade diese Punkte, die sind, an denen wir uns am meisten bewähren müssen. Dass zum Beispiel jemand sehr kontaktstark ist, ist eine Chance von ihm, eine Stärke. Aber dann schickt ihm der Teufel auch Personen über den Weg, vielleicht mit denen er Kontakt bekommt, die ihn anlegen können, wenn er das nicht erschaut. Wo er an der falschen Stelle Kontakt aufnimmt oder behält und dabei auf die Nase fällt. Das ist oft im Anfang gar nicht zu sehen, wer das sein könnte, dieser andere Kontakt. Aber im Laufe der Zeit kann sich das herauskristallisieren. Ein anderer hat geistliche Erkenntnis und das ist ja großartig. Aber seine Gefahr ist die, dass er vielleicht hochmütig wird und meint, er würde jetzt alles richtig sehen, weil er so vieles richtig sieht. Ein anderer ist sehr sportlich und steht in der Gefahr, den Sport zum Mittelpunkt seines Lebens zu machen, statt Gott. Ein anderer ist sehr musikalisch und profiliert sich mit dem, was er hier zu bieten hat, statt Gott die Ehre zu geben. Und viele andere Dinge. Ein anderer ist sehr hübsch. Und seine Schönheit wird ihm zum Fallstrick oder ihr, weil er mehr von der Bewunderung der anderen lebt, als von der Zustimmung Gottes. Das muss nicht so sein. Ich habe jetzt meistens die negativen Dinge betont. Jesus ist bei keiner dieser Prüfungen hier hereingefallen, sondern er hat sie alle bestanden und abgewehrt. Das heißt, wir müssen nicht auf die Nase fallen. Im Gegenteil, wir können uns bewähren und dadurch weiterkommen. Hier geht es eigentlich auch um eine soziale Frage. Brot für alle. Wenn man aus Steinen Brot machen könnte, gäbe es kein Problem mehr auf der Welt in dieser Richtung. Die soziale Frage hat viele Leute bewegt, auch uns. Wir haben gerade Geld gesammelt für die Hungerhilfe Äthiopien, waren froh, dass 15.000 Mark zusammenkamen und hoffen, dass sie sinnvoll eingesetzt werden. Interessant ist aber schon, wenn wir für Äthiopien sammeln, für einen sozialen Zweck, oder wir sammeln für einen biblisch-evangelistischen Zweck, zum Beispiel für die Bibelschule in Haiti oder für die Ausbildung von Pastoren irgendwo, dann werden wir mehr Spenden bekommen für einen sozialen Zweck. Weil viele Leute sagen, da merkt man, was damit geschieht mit diesem Geld, das wird wirklich gebraucht, während so eine Pastorenausbildung irgendwo oder in so einem Land der dritten Welt, sollen sie doch sehen, wie sie Pastoren werden. Die geistliche Not ist nicht so zu sehen. Obwohl Jesus ja sagte später mal, ich bin das Brot des Lebens. Und in Deutschland gibt es ja ziemlich wenig soziale Not, echte soziale Not. Aber es gibt sehr viel Not dessen, dass die Menschen nicht wissen, was das Brot des Lebens ist. Und deshalb stopfen sie allerlei Unsinn in sich hinein, in der Hoffnung, dass sie das befriedigt. Die soziale Frage hat viele Leute verführt. Heute ist es üblich, dass ein besserer Pfarrer auch ein schlechter Soziologe ist. Und mancher ist dann nur noch Soziologe und redet über, was weiß ich, Umweltschutz, über irgendwelche Bevölkerungsstatistiken, über Gesellschaftssysteme und vergisst damit die Mitte der Bibel, Jesus. Körperliche Bedürfnisse können vielen zu einer Versuchung werden. Wobei hier ja nur drei Versuchungen genannt werden. Im Hebräerbrief hatte ich vorhin vorgelesen, Jesus wurde in allem versucht wie wir. Das heißt, dazu gehörten auch sexuelle Versuchungen, die hier nicht erwähnt sind, aber das ist selbstverständlich, dass das dazugehört, wenn er in allem versucht wurde wie wir. Und da ist die Frage, wie weit körperliche Bedürfnisse uns von dem Weg Gottes abbringen oder wir auf diesem Weg bleiben und diese Bedürfnisse mit Gott zusammen regeln. Das war ein Buch über Sigmund Freud, also nicht von ihm, sondern über ihn. Und ich fand es interessant, er hat so ein Leben aufgezeigt zwischen Trieberfüllung und Triebverzicht. Das heißt, dieser Sexualtrieb bestimmt für ihn alles im Leben. Und ich war erschüttert über ein Zitat aus einem Brief, den er geschrieben hat an eine andere Person. Er sagte, wenn jemand über den Sinn und Wert seines Lebens nachdenkt, ist er krank. Das fand ich sehr erstaunlich von einem Mann, der von so vielen Leuten beachtet wird. Der schrieb, wenn jemand über den Sinn und Wert seines Lebens nachdenkt, ist er krank. Das heißt, hier ist jemand, der nur seinen Trieben leben will und meint, das wäre dann schon das Leben, während er den eigentlichen Inhalt seines Lebens noch nicht einmal erfragen will. Denn wenn ich über Sinn und Inhalt und Wert nachdenke, müsste ich ja eine Antwort finden, die mich befriedigen kann. Es kann also sein, dass jemand nur auf körperlichen Bedürfnissen herumreitet und dabei den Inhalt des Lebens ganz aus dem Auge verliert, so wie Sigmund Freud das hier ausdrückt, über sich selbst. Für manchen ist eine Versuchung die Müdigkeit, die er empfindet. Für manchen eine Krankheit, die ihn plötzlich getroffen hat und die ihn völlig aus dem Gleis wirft. Ich habe überlegt, ich weiß nicht, wie der Einzelne das beantworten würde, ich will einfach die Frage mal stellen, wann wird eine Schwierigkeit zu einer Versuchung? Ich kann die Frage nicht in allem beantworten, aber ich will sie stellen, wann wird eine Schwierigkeit zu einer Versuchung? Jesus war ja schon 40 Tage vorher in der Wüste und die Schwierigkeit, dass er da nichts zu essen hatte, bestand schon 40 Tage lang, ohne dass er versucht wurde. Erst am Ende dieser Zeit kam eine Versuchung dazu. Das heißt, dass jemand krank ist, ist noch keine Versuchung, das ist eine Schwierigkeit. Wann wird aus einer Schwierigkeit eine Versuchung? Ich meine an dem Punkt, an dem ich in der Gefahr stehe, mich von Gott wegzubewegen durch mein Problem und durch die Lösung meines Problems, indem ich irgendetwas Selbstgestricktes mache und nicht mehr das, was Gott im Gebet mir klar machen möchte. Der erste Punkt der Versuchung war also eine mehr körperliche, soziale Versuchung, die Kraft Gottes für sich selbst einzusetzen, statt zum Wohl der Umwelt. Der zweite Punkt ist mehr eine Sensationsmache. Jesus soll vom Tempel runterspringen, das heißt herunterschweben, die Engel würden ihn ja tragen. Das heißt, so eine Art religiöser Stuntman, der vom Tempel springt und dabei noch nicht mal am Boden zerschellt. Und vielleicht könnte er das ja wiederholen, immer am Sabbat, dann kennen die Leute dann und er könnte gleich oben auf der Zinne erstmal predigen vorher. Er hätte viele Zuhörer. Die meisten Messias in der damaligen Zeit hatten sowas anzubieten. Einer behauptete, er könnte das Jordanwasser teilen, das war leider nicht geklappt. Ein anderer wollte auch irgendwo runterspringen, hat auch nicht geklappt, sondern hat sein Leben dabei verloren. Sie haben aber immer irgendetwas angeboten, um die Leute zu fangen, mit einer Sensation. Und das ist ja heute eigentlich noch ganz ähnlich. Sensation heißt, eine Schau abzuziehen. Und ich vermute, dass keiner hier ist, der in seinem Leben nicht schon ein- oder mehrfach versucht war, irgendwo eine Schau abzuziehen, um sich selbst zu profilieren vor den Augen irgendwelcher Zuschauer. Zum Beispiel ein Jugendlicher würde nie auf sein Moped oder Mofa dauernd rumknatteln, wenn nicht irgendeiner da wäre, der ihm zuschaut oder irgendwelche Kunststücke vorführen. Das wäre viel zu langweilig. Aber sobald Zuschauer da sind, versucht er dann auf dem Hinterrad zu fahren, Vorderrad in der Luft zu lassen und solche Dinge, eine Schau abzuziehen, um sein Selbstwertgefühl zu steigern. Wir sollen Gott die Ehre geben und nicht uns. Hier kommt aber ein zweiter Punkt dazu. Jesus würde Erfahrungen sammeln mit Engeln. Ich meine, war für Jesus nichts Ungewöhnliches, da er ja die Engel geschaffen hat. Alles im Himmel und auf Erden ist durch ihn geschaffen, soweit ich das sehe oder verstehe. Und er ist eigentlich das Haupt dieser ganzen Mächte. Aber hier geht es um eine Erfahrung mit der jenseitigen Welt. Und das ist ja heute sehr modern. Erfahrungen sammeln mit Geistern, mit Dämonen, so Geisterfilme, jetzt gerade wieder ein neuer entkommen, der Geisterjäger, jagt einem so eine Gänsehaut im Rücken runter, wie bei den Dingen, die da gezeigt werden. Natürlich glaubt man, das gibt es ja alles gar nicht. Das ist nur so ein modernes Märchen zum Gruseln lernen. Das ist ein riesiger Boom. Oder diese ganzen Science-Fiction-Romane oder Filme, die haben so eine jenseitige Welt zeigen, die es gar nicht gibt, die aber so schön interessant ist. Wo man plötzlich Dinge kann, die man hier nicht kann, oder mit Leuten in Verbindung tritt, die einem hier nie begegnen. Das bietet der Teufel mir an. Und ich glaube, dass er es heute auch anbietet. Oder Parapsychologie. Viele, auch sicher hier unter uns, haben sich mit diesem Thema schon beschäftigt, wie sie Christen wurden. Sie fanden es faszinierend und prickelnd. Und anschließend haben sie erst gemerkt, dass die Bibel eigentlich viel besser ist als diese komische Literatur. Und dass Jesus eine viel bessere Macht ist als irgendeine andere Macht. Die meisten Leute glauben, dass es den Teufel nicht gibt. Auch keine Dämonen und keine Geister gibt. Dass es nur das Böse gibt, aber nicht den Bösen. Und deshalb können sie sich viele Dinge im Leben nicht richtig erklären, weil sie die Erklärungsursache nicht kennen. Ich glaube an den Teufel, weil ich an Jesus glaube, weil ich vertraue, was in der Bibel steht, stimmt, und weil ich mir viele Dinge im Leben ohne ihn nicht erklären könnte. Ich bin sicher, dass er heute Morgen genauso hier unter uns ist, wie Jesus hier ist, wobei Jesus sicher als der Sieger offenbar wird und hier unter uns ist. Das erste Mal hat Jesus einen Bibelvers zitiert: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, also nicht von diesen Steinbroten dort, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes fällt. Und das zweite Mal hat sich der Teufel schon darauf eingestellt und serviert ihm auch ein Bibelwort aus dem Psalm 91, nämlich, dass die Engel ihn auf den Händen tragen würden. Bibelworte, wenn ich sie aus dem Zusammenhang herauslöse, können alles belegen. Und das ist schlimm, wenn man den Zusammenhang weglässt, weil man dann sehr leicht in die Irre geführt wird. Jesus sagt ihm dann, man soll Gott nicht versuchen. Das heißt, Gottes Kraft ist nicht für meine Experimente da, sondern zum Vertrauen auf ihn im Alltag. Und das ist gut. Der erste Punkt war also, mir ein körperliches Bedürfnis, soziale Art. Der zweite, mir ein seelisches Bedürfnis, sich selbst zu profilieren, eine Schau abzuziehen. Und natürlich auch ein bisschen Erfahrungen sammeln mit dem Jenseits. Und das dritte Angebot ist das Angebot, über die Welt zu herrschen. Das heißt, sich an die Stelle Gottes zu setzen, als Gott dieser Welt aufzutauchen, wenn Jesus Satan anbeten würde. Das ist hochinteressant, spielt ja auch heute eine große Rolle. Zum Beispiel die Beatles wurden berühmt, weil sie Satan anbeteten. Wie gesagt, John Lennon hatte, ehe sie berühmt wurden, sein Leben Satan verschrieben und wusste schon, wir werden berühmt werden, weil ich das getan habe. Kann man nachlesen in einer Musikzeitschrift Pop, wo ein Interview mit ihm das ausdrückt. Und sie wurden berühmt in der ganzen Welt. Berühmter als Jesus. Berühmter als Jesus. Warum? Weil einer von ihnen Satan anbetet. Einer. Der ist dann erschossen worden auf eine ziemlich merkwürdige Weise, die den Hintergrund etwas deutlicher werden lässt. Es gibt viele, gerade Musikgruppen, die ihre Erfolge heute nicht darin haben, dass sie musikalisch etwas zu bieten hätten, sondern dass sie okkult belastet sind und dass ihnen diese Kräfte verleiht, die so viele Zuschauer anziehen und teilweise sie auch verwirren. Interessant ist hier der Versuch, Jesus eine Lösung anzubieten. Jesus wollte ja die Welt erlösen. Und hier wurde hier ein Vorschlag gemacht, wie er die Welt ganz schnell erreichen kann, sodass ihm alle Menschen nachlaufen würden. Er brauchte nur niederzufallen und Satan anzubeten. Und schon hätte er die ganze Erde auf seiner Seite. War das nicht großartig? Du wolltest die Welt doch sowieso erlösen. Das wäre doch der einfachste Weg. Das ist die Versuchung, die Welt dadurch zu erreichen, dass man sich der Welt gleichstellt und gleich macht. Das steckt hier dahinter. Ich will das wiederholen. Die Versuchung, dadurch die Welt zu erreichen, indem man wie die Welt wird. Statt ihr kompromisslos mit den Forderungen Gottes zu begegnen. Wir sollen nicht auf das Niveau der Welt herabsinken, sondern die Welt oder Menschen aus ihr zu uns heraufziehen. Jesus. Ich will ein Beispiel bringen, das ich schon einmal gebracht hatte, aber das passt gut hierher. Von zwei jungen Männern, die ich kenne, allerdings nicht hier aus Oberzhausen. Der eine ging zur Bundeswehr, der andere zu dieser Polizeischule hier in Mülheim. Und der eine war ein ausgesprochen netter, sympathischer, intelligenter Kerl, der andere war auch nett, aber nicht ganz so überwältigend nett. Dieser Nette ging zur Bundeswehr. Und er sagte, beide lebten also jetzt für einige Monate mit anderen zusammen in einem Zimmer, also in einer Mannschaftsatmosphäre. Und der eine sagte, ich will den Kollegen dort erstmal beibringen, dass ich ein netter Kerl bin. Und das ist ja unbestritten. Und dann werde ich hinterher ihnen auch noch sagen, dass ich ein Christ bin. Denn das werden sie ja dann akzeptieren, weil ich so nett bin. Der andere hat seine Bibel am ersten Tag abends schon auf sein Spind gelegt. Das heißt, beim Auspacken schon und las abends im Bett die Bibel und die anderen verspotteten ihn schon am ersten Abend, um das dann für einige Monate fortzusetzen. Der Erste, der durch seine freundliche Art, die er unbestritten hat, seine Kollegen gewinnen wollte, ist bei dieser freundlichen Art geblieben und hat die Ebene Gottes in seinem Leben ganz verloren. Er hat die Bibel nie wieder ausgepackt bei der Bundeswehr. Sondern ließ sie dort, wo er sie zu Beginn gelassen hatte, nämlich im Koffer oder sonst irgendwo. Das heißt, er stieg auf das Niveau der Welt herab, um auf diese Weise Menschen zu gewinnen und blieb auf diesem Niveau der Welt in seinem Leben stehen. Auch als die Bundeswehrzeit vorüber war. Der andere wagte die Konfrontation, und das ist nicht schön, wenn man mal mehrere Monate verspottet wird von seinen eigenen Zimmerkollegen. Aber einer dieser zwei Kollegen ist inzwischen auch Christ geworden, hat dann nach seiner Polizeiausbildung, hinterher nach einer Bibelschulausbildung draufgesetzt und arbeitet heute in einer Gemeinde als vollzeitlicher Mitarbeiter Gottes. Das heißt, er hat diese Konfrontation erlebt, aber er wurde gewonnen, weil jemand nicht auf die Ebene der Welt herabstieg, sondern die Konfrontation an der richtigen Stelle gewagt hat. Jesus wollte also nicht durch eine Schau, nicht durch ein Sozialwunder, nicht durch einen billigen Weg, die Massen zu gewinnen, siegen, sondern er ging den Weg zum Kreuz und das war der Weg des Sieges. Der Weg zum Kreuz ist ja sicher nicht so einfach, weder für Jesus noch für uns, weil der Verzicht bedeutet, manchmal Einschränkung, manchmal Spott, manchmal missverstanden wird in der eigenen Familie. Aber es ist der Weg, der zum Ziel führt. Wie greift der Feind heute an? In erster Linie durch die Gedankenwelt und durch die Gefühle und Fantasien. Gedankenwelt ist dadurch möglich, dass wir sie Jesus öffnen. In dem Korintherbrief steht, dass wir jeden Gedanken gefangen führen sollen unter den Gehorsam gegen Christus. Das heißt, wenn ich merke, dass Gedanken in mir auftauchen, die nicht richtig sind im Moment, kann ich sie in Jesu Christi Namen von mir weisen. Ich sage, in Jesu Christi Namen weise ich diesen Gedanken von mir und er verschwindet dann. Wenn er wieder auftaucht, weise ich ihn wieder von mir, bis er weg ist. Jesus hat dreimal Bibelverse zitiert. Offensichtlich ist es eine wirkungsvolle Methode, um mit seinen Problemen fertig zu werden. Viele Christen wären überfordert, überhaupt drei Bibelverse zu zitieren, weil sie die gar nicht kennen. Das ist die Frage schon, bin ich überhaupt in der Lage, Bibelverse in der richtigen Weise einzusetzen, weil ich sie zur Verfügung habe. Wenn viele Christen in ihrem Beruf so wenig Wissen hätten, wie in der Bibel, wären sie schon längst entlassen worden. Wenn sie so wenig im Kopf hätten. Ich meine jetzt nicht nur von Inhalten, sondern auch von genauen Aussagen. Und es ist sicher wichtig, sich Dinge einzuprägen, um sie einsetzen zu können. Die Bibel sagt, dass das Wort Gottes wie ein Schwert ist. Es ist die einzige Verteidigungswaffe gegen den Teufel und gegen Prüfungen dieser Art. Und diese Waffe muss ich irgendwo zur Hand haben, um sie einzusetzen. Was nützt einem Krieger sein Schwert, wenn er es zu Hause hat? In der Waffenkammer, wenn er angegriffen wird. Warten Sie, ich komme morgen wieder, dann können wir uns kloppen miteinander. Es nützt ihm nur was, wenn er es dabei hat. Und deshalb ist eine der wirkungsvollsten Methoden, Prüfungen zu bestehen, Bibelverse dagegen zu setzen. Zum Beispiel diesen Vers in Jakobus 1, Vers 2 bis 4, wo etwas ganz Gutes gesagt wird über Versuchungen. Da steht, achtet es für laute Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. Das ist erstaunlich. Achtet es für laute Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. Und erkenne, dass die Erprobung eures Glaubens Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ein vollkommenes Werk zur Folge haben, damit ihr vollkommen und ganze Leute seid, die in nichts einen Mangel zeigen. Hier steht also Versuchung, bewährende Geduld und ein vollkommenes Werk. Wenn ich so eine Stelle kenne, kann sie mich ermutigen und sagen, erstens, steckt ein Sinn hinter meinen Schwierigkeiten. Gott will mich vorbereiten, für ihn zum Einsatz zu kommen, denn am Ende steht ein vollkommenes Werk. Und Geduld wird mir hindurch helfen. Oder ein anderer Vers, der ganz wichtig ist, 1. Korinther 10, Vers 13. Es hat euch noch keine Versuchung erfasst als nur menschliche, Gott aber ist getreu, der euch nicht über euer Vermögen wird versucht werden lassen, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Zu 1. Korinther 10, Vers 13. Das ist ein Vers, den ich mir oft ins Gedächtnis zurückrufe, weil hier steht, die Versuchung ist vom Umfang her begrenzt, also von dem Ausmaß meiner Belastbarkeit und auch von der Zeit. Und das ermutigt mich zu vertrauen, dass manche Dinge erstens nicht über meine Kraft gehen und zum anderen irgendwie auch zeitlich begrenzt sind. Das heißt, nicht mein ganzes Leben hindurch weitergehen wird. Solche Bibelverse sind sehr ermutigend und können helfen, durch Prüfungen hindurchzukommen. Jesus hatte also Versuchungen an den starken Stellen seiner Persönlichkeit. Unsere Prüfungen liegen oft auch an den starken Punkten unserer Persönlichkeit oder geistlichen Entwicklung. Es war eine körperliche Versuchung auf der Ebene, Bedürfnisse zu befriedigen, eine seelische Versuchung, sich zu profilieren, Selbstwertgefühl zu steigern, Sensation zu machen, kleine Erfahrungen mit dem Jenseits und auf der Ebene Macht zu gewinnen über die Welt, das heißt eigentlich die Ebene des Hochmutes zu sein, wie Gott, die geistige Ebene, dieser Hochmut, der sich an die Stelle Gottes setzen möchte. In der Bibel gibt es sehr viele Leute, die Prüfungen zu bestehen hatten. Ich will ganz kurz noch diesen oder jenen erwähnen. Da ist der Josef, der als Sklave im Haus seines Herrn von seiner eigenen Hausdame dort verführt werden sollte, also eine sexuelle Ebene. Und er ist lieber ins Gefängnis gegangen, als sich verführen zu lassen. Obwohl er durch eine Lüge dort ins Gefängnis gebracht wurde. Der David stand mehrfach in dieser Situation, dass er sich rächen konnte, zum Beispiel an seinem Vorgänger Saul, der ihn ja mehrfach ermorden wollte. Und zweimal hatte der David den Saul in der Hand und hätte ihm jetzt den Kopf abschlagen können. Endlich Rache üben an meinem Feind. Aber er hat es nicht getan. Er sagte, Gott gehört die Rache nicht mehr. Ich verzichte darauf. Und so hat er diese Versuchung gemeistert. Allerdings ist er sexuell dann auf die Nase gefallen und da wurde ja ein Mord daraus. Ist auch unter uns so, dass sexuell manche Leute auf die Nase fallen und dann auch ein Mord wird. Können wir vorstellen, dass unter uns Menschen sind heute Morgen, die schon kleine Kinder im Mutterleibe gemordet haben oder morden ließen. Ist auch ein Mord. Sicher ein Mord, der genauso vergeben wird wie jede andere Sünde. Und wenn jemand das vergeben ist, dann darf er wirklich Gott loben und sagen, du hast mich freigemacht an dieser Stelle. Ich wollte nur sagen, dass Verführung auch in dieser Richtung sich auswirken kann. Hiob wurde versucht auf der Ebene der Krankheit und des Todes von Angehörigen. Aber Gott hat ihn durchgebracht. Wenn auch sehr schwer. Ich denke an Leute unter uns, die versucht wurden, General Kiesling, ein Christ, dem man einfach sexuell Dreck an den Kopf geworfen hat, um ihn auf diese Weise tot zu bringen, politisch gesellschaftlich. Ich denke an einen Evangelist, Billy Graham, der in einem Hotel war und da klopfte es an der Tür und sein Mitarbeiter ging hin, machte die Tür auf und hatte eine nackte, hübsche Dame im Arm. Und ein Fotograf vor den Augen, der ihn fotografierte. Wobei natürlich der Mitarbeiter nicht gemeint war. Man wollte Billy Graham fotografieren mit einer nackten Dame im Arm in einem Hotelzimmer. Hatte nur Pech, dass er gerade nicht an die Tür ging. Das heißt, diese Angriffe sind so direkt, nicht immer so primitiv wie an dieser Stelle, oft viel indirekter. Aber immer auf einer gleichen, sehr direkten Ebene. Und da ist die Frage, was mache ich damit? Da gibt es nur eines zu sagen, Herr Jesus Christus, ich bete darum, dass du mich hindurchbringst und hilfst, die Dinge richtig zu sehen, zu bewerten und abzuwehren. Versuchungen sind Prüfungen, die zur Vorbereitung sind, dass Gott Christen einsetzen kann. Jesus fing anschließend an zu predigen. Und ich denke, dass er mit Erfolg gepredigt hat. Und er ging dann den Weg ans Kreuz. Jesus ist der Sieger. Satan ist zwar da, wir sind nicht befreit von seiner Gegenwart, nur von seiner Macht, die er nicht mehr ungehindert ausüben kann. Jesus ist der Sieger und er möchte unser Leben einsetzen zur Ehre Gottes. Dazu gehören auch Prüfungen, weil wir durch Prüfungen weiterkommen auf seinem Weg.